Ja, Pfingsten, ein Fest, mit dem häufig nichts anzufangen ist, wo man manchmal nicht weiß, warum feiert man das eigentlich. Ich denke, das lässt sich beides so ein wenig verbinden. Das, was wir an Predigtreihe Schöpfungsordnung haben und auch der Tag, die Feier heute, Pfingsten, der Fürbitter, der Helfer, der Parakalet, der Herbeigerufene ist dann da und ist herbeigerufen. All das gehört zu Pfingsten mit dazu, aber der Reihe nach. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo es auch am Sonntag so geht, dass die Frau zu Hause ein wenig vorbereiten muss und sagt, geh du mal alleine zum Gottesdienst zu ihrem Mann und du kannst mir ja dann danach berichten, worüber der Pastor gepredigt hat. Und dann ist der Gottesdienst zu Ende und er kommt nach Hause. Und wie war's? Und? Ja. Und worüber hat er gepredigt? Der Sünde. Und? Er war dagegen. Das ist eigentlich schon die ganze Predigt. Darum geht es heute, um den Sündenfall. Wir haben uns in den Malen davor angeschaut, wie Gott die Schöpfung geschaffen hat. Die Größe der Schöpfung, der Saturnring mit seiner Dünne 280 Meter im Umkreis sind es dann 280.000 Kilometer der Durchmesser. Es ist schon ungewöhnlich, was Gott da geschaffen hat. Wie kann sowas passieren? Diese Größe, diese herrliche Größe und dann auf der Erde die Schöpfung. Wir haben gestaunt über dem, was Gott an Wunder der Schöpfung gemacht hat. Und wir gehören dazu als Mensch. Zur Schöpfung sagt Gott, siehe, es ist gut, und zum Menschen sagt er, sehr gut. Und gibt ihm Auftrag, zu bebauen, zu pflegen, zu herrschen, fruchtbar zu sein. Das war am letzten Sonntag so ein wenig das Thema. Wir haben die Freude Gottes am Menschen kennengelernt, wahrgenommen. Sie kommt in den Schöpfungsberichten sehr, sehr schön zum Ausdruck. Der Tag, an dem aber dann alles ganz anders geht. Es muss ja so sein. In der Kirche predigt man immer über Sünde. Das scheint wohl euer Thema zu sein. Und wenn die Leute keine Sünde haben, keine Sünde empfinden, nichts von Sünde wissen, dann predigt ihr so lange, bis sie dann gesenkten Hauptes aus der Kirche. Das ist doch euer Job. Ja, natürlich, das ist eins der wichtigsten Themen, aber die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Nicht, dass ich dann gesenkten Hauptes aus der Kirche herausgehe und sage, oh, jetzt haben sie mir wieder ein schlechtes Gewissen gemacht, damit ich weiß, ich bin Sünder. Sondern es geht ja darum, wie gehe ich damit um? Wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Aber es gehört eben auch dazu, dass man ein wenig sich anschaut, wie ist das denn geworden? Was hat Gott vorgehabt? Hat er uns als Sünder geschaffen oder wie ist das? Und dazu sind natürlich die Berichte vom Sündenfall der Schöpfung eine ganz wichtige Sache. Der Mensch bekommt die Schöpfung anvertraut und soll damit umgehen. Und nun erscheint das erste Gebot, das erste Verbot, die erste Grenze. Und da ist ja schon die Frage, warum muss Gott denn Grenzen schaffen? Hätte er nicht gesagt, da drüben steht ein Baum, den habe ich extra in die Mitte der Schöpfung, inmitten des Paradieses hineingesetzt und da sollst du nicht hin. Ich möchte das mit euch lesen. 1. Mose 2, 15 bis 17. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Und der Herr, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Ich habe euch einen zweiten Text mitgebracht. Ich möchte ihn auch mit euch lesen. Ist das nicht so, als wenn man den Kindern das so sagt? Du darfst im ganzen Wohnzimmer spielen, aber da hinten, wo die Blumenvase steht, wehe. Wo geht das hin zuerst hin? Ich habe euch so einen Spruch mitgebracht. Drei Wege. Es gibt drei Wege, etwas zu erledigen. Man macht es selber, Man bezahlt jemanden dafür oder man verbietet es seinen Kindern. In die Mitte der Schöpfung setzt Gott diesen Baum und sagt, da steht er, geh da nicht hin. Ja, wo geht der Mensch hin? Hätte Gott darauf nicht verzichten können? Hätte er ihn nicht irgendwo verstecken? Wenn er denn sein muss, hätte er ihn nicht irgendwo hinter einer Bergspitze verstecken können, dass Adam ihn nie gefunden hätte? Wäre das nicht möglich gewesen? Andere Bäume dicht um dicht drum herum, sodass dieser Baum nie zu finden gewesen wäre. Warum muss Gott sagen, da hinten? Ne, ich hast ihn noch nicht gesehen, da steht er. Aber wehe, du gehst dahin. Musste es nicht so kommen? Ist das nicht sozusagen die Lunte an der Schöpfung, dass Gott sie auch selber noch anzündet und es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann die beiden da sind? Wenn ich etwas machen will, nicht, dann mache ich selber, bezahle jemanden dafür oder ich verbiete es meinen Kindern und zeige ihnen noch, wo der Farbtopf ist oder was. Nicht? Wehe, ihr streicht den Zaun grün oder so. Da hinten ist die Farbe. Aber wenn man darüber nachdenkt, hätte Gott diesen Baum irgendwo versteckt und Adam und Eva hätten ihn zufällig gefunden, hätten gesagt, ach guck mal, die sehen doch schön aus, die Früchte und davon gegessen. Dann hätten sie doch sagen können, warum hast du uns nichts gegeben? Wir wären nie auf die Idee gekommen, dahin zu gehen. Jetzt wussten wir nicht, was das ist und haben davon gegessen. Wir sind nicht schuld. Gehört das nicht zur Fairness zwischen zwei Parteien zu uns, dass wir gewarnt werden vor dem, was nicht gut ist? Anstatt, dass es versteckt wird, so dass man es vielleicht zufällig findet oder eben auch nicht. Grenzen, müssen denn Grenzen sein? Aber auf der anderen Seite, dieses Verbot, das ist ja nicht die erste Grenze, die da ist. Gott schafft aus dem Chaos eine Struktur. Gehört zur Struktur nicht dazu, zu den Umrissen von etwas, von jemandem, sei es ein Mensch oder ein Baum oder was weiß ich was, zu den Konturen, zu den Grenzen eines Menschen, eines Baumes, wenn man ihn sieht, gehören da nicht die Grenzen dazu? Ist nicht aus dem Chaos, wo alles durcheinander geht, die Schöpfung eine Strukturierung? Und automatisch mit Grenzen bedeckt. Es sind Naturgesetze. Diese Art von Schöpfung funktioniert Doppelpunkt. Schwerkraft. Alles, was hier als Apfel fallen gelassen wird, fällt. Und zwar in Richtung Erdmittelpunkt. Wenn es umgekehrt wäre, würde unsere ganze Schöpfung auseinanderfliegen. Sind nicht die Grenzen dazu da, dass wir in dieser Schöpfung überhaupt erst leben können, existieren können? Da ist irgendwo Musik. Und ich denke, das ist ja auch eine Sache, die automatisch dazugehört, dass Gott dem Mose sagt, hör mal zu. Das ist ja interessant mit der Musik. Ja, macht's aus, wer auch immer damit zu tun hat. Dankeschön. Dass man vielleicht zu Adam sagen muss, du Adam, dieser Wald existiert nur, wenn du ihn nicht über 100 Grad erhitzt. Ist ja auch eine Grenze, die man setzt. Diese Schöpfung, diese Pflanzen, diese Früchte existieren nur, wenn du sie nicht über 100 Grad erhitzt. Das ist ja auch eine Grenze, wo man sagt, wieso 100 Grad? Ich kann mit der Schöpfung machen, was ich will. Und was ich heiß machen will, mache ich heiß. Aber diese Pflanzen existieren nur unterhalb 100 Grad. 50 Grad ist schon zu viel. Über diese Art von Grenzen regen wir uns überhaupt nicht auf und sagen, ja, das gehört dazu, sonst geht's ja gar nicht. Anders geht's ja gar nicht. Wenn das erhitzt würde, würde alles verbrennen. Also warum soll man das erhitzen? So ein Blödsinn. Es gehört dazu, dass man Grenzen hat. Struktur gehört zum Thema Grenzen einfach dazu. wenn du geistlich dorthin gehst, zu diesem Baum, das wird dir nicht gut tun. Das möchte ich nicht. Mach es nicht. Diese Grenzen gehören automatisch dazu. Man hätte natürlich sagen können, wenn Gott das nicht geschaffen hätte, so wären wir dann sündlos geblieben. Aber wenn Gott sagt, ich will ein Ebenbild meiner selbst schaffen, gehört es automatisch mit hinein, dass wir uns entscheiden können für die linke Seite, für die rechte Seite, für das Ja und für das Nein. Wenn wir nur das tun könnten, was Gott will, dann hätten wir hier kleine Marionettenfäden dran und irgendjemand muss von oben dann uns genau steuern. Das hat Gott nicht gewollt und er hat uns so nicht geschaffen. Es gehört dazu, dass wir Herr sind, auch über Schuld und Sünde. Als Kain grimmig auf seinen Bruder Abel schaut und Gott ihn fragt, was bist du so grimmig? Du aber herrsche über die Sünde. Macht das deutlich, was Gott möchte, was wir da tun. Wir sollen Herr sein und nicht Spielball. Dass ich mich gegen den Willen Gottes entscheiden kann und könnte, gehört zur Ebenbildlichkeit, zum freien Willen des Menschen dazu. Was wäre das für ein freier Wille, wenn man nur immer Ja sagen kann? Was wäre das für ein freier Wille, wenn man immer nur nach rechts gehen könnte? Es gehört dazu, dass auch die Möglichkeit, nach links zu gehen, automatisch mit dabei ist. Sonst wären wir kein Ebenbild Gottes. Das macht Gott deutlich, das gibt er uns mit. Wäre der Mensch Ebenbild Gottes, wenn das nicht so wäre? Nein, er wäre Marionette. Interessanterweise halten sich Adam und Eva von vornherein an dieses Gebot Gottes. Sie werden gar nicht dabei ertappt, dass sie auf dem Weg sind zu dem Baum der Erkenntnis. Es kommt eine Schlange, die Schlange ist listiger als alle Geschöpfe auf der Erde. Und von daher ist schon auch die Frage, warum hat Gott die Schlange geschaffen? Wie auch die Frage ist, warum hat Gott die Mücken und die Bremsen und die Wespen und was weiß ich was geschaffen? Nicht? Ist da nicht irgendwas schiefgelaufen bei der Schöpfung? Ich möchte mit euch diesen Text lesen. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Da nahm sie von seiner Frucht und aß, und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, da versteckte sich Adam mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Warum hat Gott die Schlange geschaffen? Es ist interessant, dass hier weder etwas von Luzifer oder Teufel oder Satan oder so irgendwas steht. Gar nichts. Gar nichts. Ganz im Gegenteil, es wird Wert darauf gelegt, dass Gott der Herr die Schlange persönlich gemacht hat. Versuchung wird in der Schöpfung mitgeliefert. Automatisch mit dabei. Es wäre so schön, wenn man sagen könnte, der Teufel hat's gemacht. Sicherlich, vielleicht steckt er dahinter, mag sein. Steht nicht da. Steht nicht da. Es ist in der Schöpfung, die Gott selber gemacht hat, angelegt. Es ist nicht der große Gegengott, der irgendwie in diese Schöpfung hineinwirkt. Das steht nicht da. Nebenbei, Satan wird als der oberste der Engel, als Engel Gottes beschrieben und damit gehört er zum Geschöpf Gottes. Vielleicht steckt er hier dahinter, steht nicht da. Dieser Text legt Wert darauf, dass es in der Schöpfung selber angelegt ist. Der Mensch hat die Möglichkeit, sich gegen die Schöpfung, gegen die Regeln, die Gott aufsetzt, zu wehren, zu stellen. Es ist nicht etwas von wer weiß wo, außerhalb von irgendwo, sondern es ist etwas, was uns täglich umgibt, jeden Tag da ist. Warum hat Gott die Schlange geschaffen? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Warum ist sie listiger als alle anderen Tiere? Hätte es nicht eine kleine Erdkröte sein können oder irgendeine kleine Maus? Wer weiß, warum? Diese Frage oder diese Art von Fragen bleiben unbeantwortet. Es ist vorhanden in der Schöpfung selber. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Gott hat es geschaffen. So. Aber ich denke, es ist ähnlich wie, bitte erhitze diesen Wald nicht über 100 Grad. Er kann nur existieren innerhalb dieser Grenzen. Und du auch, Mensch. Innerhalb dieser Grenzen kannst du existieren. Wenn du darüber hinausgehst, wird es problematisch für dich. Schöpfung heißt, Gott setzt Grenzen und Konturen, setzt Strukturen und tut seine Naturgesetze mitten hinein. Vergehen wir uns gegen die Gesetze der Natur, haben wir Probleme. Die Hand im Feuer ist nicht sinnvoll. Mach es nicht. Wie oft erzählen wir unseren Kindern, tu deine Hand nicht auf die Herdplatte, die ist heiß. Du kannst reden, was du willst. Irgendwann, irgendwie, irgendwo, die sitzt drauf und muss feststellen, ups, Problem. Es ist so, wir sind so. Ob wir alt sind, ob wir jung sind, wir sind so. Es ist nicht von außerhalb, sondern in uns drin steckt das, dass wir das ausprobieren müssen. Interessant ist vielleicht der Vorgang der Versuchung, deutlich wird. Die Frage, die die Schlange stellt, ist, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht essen von den Bäumen des Feldes? Hat Gott nie gesagt. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur da nicht. Der Satan dreht es um. Die Schlange dreht es um. Versuchung geht dann drüber hinaus. Eva weiß, da ist die Grenze. Wir dürfen von allem essen, nur von dem nicht. Versuchung versucht es zu verdrehen an dieser Stelle. Ein gesäter Zweifel sollte Gott wohl gesagt haben. Die Schlange sät die Zweifel ein. Und ich denke, Versuchung geschieht immer mit dieser Frage, sollte Gott wohl gesagt haben, sollte Gott das wohl wirklich so meinen? Und es macht es uns auch schwer. Manchmal müssen wir nachfragen, hat Gott das wirklich so gesagt? Hätte Luther nicht im Mittelalter nachgefragt, ob die Ablassbriefe wirklich von Gott sind oder woher kommen die eigentlich? Würden wir wahrscheinlich immer noch diese mittelalterlichen Ablösebriefe unserer Schuld bezahlen und finanzieren. Weil Luther gesagt hat, das kann doch irgendwie nicht sein, das steht gar nicht im heiligen Wort Gottes, das ist so gar nicht. Weil Luther nachgefragt, manchmal müssen wir nachfragen, hat Gott das wirklich so gemacht? Und wer entscheidet das, was Gott gesagt hat und der Zweifel, der darüber ausgegossen wird? Von den Dingen, die Gott nie gesagt hat, aber seit Jahrtausenden in der Kirche oder im frommen Bereich zu Hause sind. Wer unterscheidet das? Hat Gott das wirklich gesagt mit der Taufe so oder so? Wie viel Wasser braucht man bei der Taufe? Muss man untertauchen oder nicht? Was haben wir für Probleme als Kirchen miteinander, dass wir entscheiden, überlegen müssen, hat Gott das wirklich so gesagt oder hat er das so gesagt? Oder kann man ganz auf die Taufe verzichten? Manchmal muss man nachfragen, hat Gott das wirklich so gesagt oder wer war das? Und wer zieht die Grenze zwischen dem, dass wir Gott und seine Person anzweifeln oder genauer hinterher fragen, ob das aus seinem Munde kommt oder wer hat sich da zum Munde gemacht, zum Munde Gottes. Manchmal ist das notwendig. Aber hier an dieser Stelle ist es noch vor dem Sündenfall. Hier an der Stelle Gott anzuzweifeln, das ist sicherlich schon Schuld und Sünde auf jeden Fall. Ihr werdet nicht sterben. Gott hatte gesagt, ihr werdet sterben. Gott hat euch angelogen. Und mal Hand aufs Herz, sind Adam und Eva tot umgefallen? Ist doch verblüffend, dass die Schlange durchaus, hat die nicht recht? Hätten jetzt nicht Adam und Eva tot umfallen müssen, in dem Moment, wo sie die Frucht gegessen haben, mit dem Bissen, mit dem Schlucken tot umfallen. Sind sie nicht? Hat die Schlange da nicht recht? Warum sterben eigentlich Adam und Eva an dieser Stelle nicht? Ist das richtig? Ist das nicht richtig? Die Antwort, das, was stirbt, das ist ja die geistliche Beziehung des Menschen zu Gott. Sie werden ja aus dem Paradies rausgeworfen, ein paar Minuten später oder Stunden später oder wie lange das auch immer gedauert hat. Körper und Seele sind nicht gestorben. Gut, Körper dann später auch, nach ein paar Jahren, Jahrzehnten. Versuchung ist immer mit Halbwahrheit verbunden. Jede Lüge versteckt sich hinter der Halbwahrheit. Es ist ja nicht ganz falsch zu sagen, ihr werdet nicht sterben. Aber richtig ist es auch nicht. Der geistliche Bereich des Menschen stirbt. Die Beziehung zu Gott stirbt. Die Seele des Menschen bleibt erhalten. Das Wissen von Adam und Eva, dass sie verheiratet sind und dass wir Geschöpfe Gottes sind und dass man mit den Früchten was machen kann, all das, die Art und Weise, wie man den Boden bearbeitet, all diese Dinge, das Wissen des Menschen bleibt, der Wille des Menschen bleibt, der Charakter von Adam und Eva bleibt. Der Körper bleibt zunächst einmal auch bestehen, nur die Beziehung zu Gott ist tot. Da ist Sendepause, da tut sich nichts mehr. Raus mit euch, verschwindet. Für Gott sind sie dann gestorben, sind sie aus der Gemeinschaft mit ihm ausgestoßen. Deswegen ist es so wichtig, dass im Neuen Testament Gemeinde gebaut wird. Eine neue Form der Gemeinschaft. Jesus ist Gemeinde so unendlich wichtig. Er hat gesagt, da will er sich neu offenbaren und zeigen. Viele Verheißungen sind in die Gemeinde hineingelegt, in die Gemeinschaft. Und hier geht Gemeinschaft kaputt. Das ist für Gott das Schlimmste, was es gibt. Gemeinschaft ist zerstört, jeder geht seinen eigenen Weg. Anfechtung, Lüge versteckt sich immer hinter Halbwahrheiten. Und wenn du dich und dein Tun und Reden mal anschaust, das, was du sagst, ist ja auch nicht immer ganz falsch. Lüge ist ja auch nicht immer ganz falsch. Aber das Problem ist, dass man das, was mir unangenehm ist, nicht so schnell sagt. Das andere sagt man eher. Der hat das und das und das und das getan. Und so funktioniert es ja hier auch. Als Gott sie zur Rede stellt, den Adam, sagt Adam ja auch, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist es. Ich nicht. Wer hat schon gegessen? War ja keiner da. Aber meine Frau, die war's. Und er geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Verschiebebahnhof. Man kann es anders betonen. Die Frau, die du mir gegeben hast, Gott. Wer ist schuld? Du, Gott. Hättest du mir diese Frau nicht zugemutet. Ich wäre nie so geworden, wie ich jetzt bin. Ich wäre viel freundlicher und liebevoller, aber diese Frau, und du hast sie mir gegeben. Nicht? Es ist schon heftig, wie Adam den Verschiebebahnhof der Schuld bedient. Er schiebt seine Schuld auf andere. Gott geht darauf ein, okay, Eva, was ist los? Und bei Eva ganz genauso. Die Schlange, die du geschaffen hast, Gott. Gott ist wieder schuld. Na klar, mit dem, dass Gott die Welt geschaffen hat, ist er letztlich schuld an dem, was Welt ist. Die Welt ist mir zu weltlich. Weil aber noch keine Möglichkeit ist, mit der Schuld sinnvoll umzugehen, lässt sich Gott auf alles ein. Adam ist schuld, Eva ist schuld, Schlange ist schuld. Jeder wird bestraft. Jeder muss seine Schuld selber tragen. Wenn wir nicht Jesus Christus haben und hätten, müssten wir unsere Schuld selber tragen. Wenn du sagst, ich brauche Jesus nicht, für mich hätte er nicht sterben müssen, bist du in dieser Situation wie Adam und Eva. Du musst deine Schuld selber tragen. Und ob die Frau an deiner Seite auch schuld ist, ja, das kann sein, sie kriegt auch ihr Fett weg. Aber du auch. Habe ich dir nicht die ganze Schöpfung anvertraut, Adam? Du bist es doch. Und wer den Weg bereitet hat dahin, dass du es dann tust, okay, muss man drüber reden, aber du hast es getan. Wenn wir nicht Jesus hätten, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat, wären wir in der gleichen Situation wie Adam und Eva und wir müssten unsere Schuld selber tragen. Bist du nicht mit Jesus zusammen, trägst du deine Schuld selber. Ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter Mensch bist, ob du rot, gelb, grün im Gesicht bist, völlig egal. Ob du blaues Blut hast, grünes Blut, gelbes Blut, ob du ein dieses oder jenes, ob du Sklave bist oder Sküte, ob du Römer, Grieche oder Jude bist, ganz egal. Wir würden in dieser Stelle bleiben. Der dritte Schritt der Versuchung und der Stellung. Gott gönnt es euch nicht. Gott hat euch was Falsches gesagt, weil er euch das nicht gönnt. Denn wenn ihr das esst, werdet ihr nicht sterben und es werden euch die Augen übergehen und ihr werdet sein wie Gott und das will Gott nicht. Er will keinen Konkurrenten. Ihr würdet zu einem echten Konkurrenten Gottes werden. Das gönnt er euch nicht. Was wird da eingepflanzt in das Herz von Adam und Eva? Gott gönnt mir etwas nicht. Wenn man mal drüber nachdenkt, er schenkt eine komplette Schöpfung, er schenkt ein komplettes Paradies, er gibt ihnen alles und es wird in mein Herz hineingepflanzt, Gott gönnt dir etwas nicht. Das Vertrauen zu Gott wird untergraben. Das Vertrauen zu Gott wird untergraben. Er gönnt dir das nicht. Wenn man solche Gedanken bei sich selber wahrnimmt, schnell die Notbremse ziehen. Warum lässt Gott dies oder jenes in deinem Leben zu? Weil er dir das Gute nicht gönnt, weil er möchte, dass du richtig in die Schwierigkeiten gerätst. Das sind typische Gedanken, die in diese Richtung gehen. Gott gönnt dir das Gute nicht. Was für ein dummer Gedanke. Gott gibt uns alles und wir misstrauen. Aber wie oft füllen wir solche Gedanken und Vermutungen in unser Hirn? Unterstellungen, dass Gott etwas Böses vorhat, dass er mich nicht zum Konkurrenten seiner selbst machen will, dass er mich nicht als Gegner haben möchte. Gott hat mich nie als Gegner geschaffen. Es gehen ihnen tatsächlich dann die Augen über und sie erkennen, dass sie nackt sind. Und wenn man sich dann anschaut, was dann mit dem Menschen passiert, ist es tragisch. Sie spüren, dass sie nackt sind, sie sehen, dass sie nackt sind und sie fürchten sich. Es entsteht nicht die Größe Gottes, sondern es entsteht die Angst vor Gott. Gott weiß schon, warum er Grenzen setzt und warum er sagt, ich möchte nicht, dass du diese Grenze überschreitest. Bitte erhitze diese Schöpfung nicht über 100 Grad. Das ist dann nicht mehr sinnvoll zu leben. Wenn man diese Grenze überschreitet, wird man danach merken, warum Gott so eine Grenze setzt. Geistlich, geistliche Grenzen, seelisch, seelische Grenzen, körperlich, körperliche Grenzen. Struktur hat damit zu tun, dass Gott Grenzen setzt. Der Schritt der Konsequenz ist Angst und Scham und die Vertreibung aus dem Paradies. Wer hat eigentlich euch gesagt, dass ihr nackt seid? Wer hat euch gesagt, dass das schlecht ist? Ich habe euch doch so geschaffen. Verschiebebahnhof, Spielchen mit der Verantwortung. Ich bin nicht schuld, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat's gemacht. Verschiebebahnhof. Oft ist es ja auch ein Kleinreden. Kleinreden könnte man sagen, das bisschen Apfel oder Birne oder was auch immer das gewesen ist. Meine Zeit, nun ärger dich doch nicht über dieses bisschen. Wir haben probiert, es hat ganz gut geschmeckt. Gut, gut, ich gehe zum anderen Baum und esse da weiter. Ärger dich doch nicht darüber, dass dieser kleine Bissen kleinreden. Meine Schuld war gar nicht so groß. Die Schuld des anderen war viel größer. Er hat doch viel mehr gegessen als ich. Guck dir doch mal an, er hat ja jetzt noch zu kauen. So gehen wir oft mit Schuld um. Das, was ich getan habe, ist ganz, ganz wenig. Wenn man nicht einen Ort hat, wo man mit seiner Schuld hingehen kann, offen, dann muss man solche Techniken anwenden. Die Frau, die du mir gegeben hast, du selber, du hast alles geschaffen, du bist schuld, ich nicht. Hättest du das nicht gegeben, wäre ich gar nicht. Man muss dann diese Schuld von sich weisen oder sie kleinreden oder irgendwie in anderer Weise damit umgehen. Einmal ist keinmal, stell dich doch nicht so an. Der biblische, der neutestamentliche Weg, mit Schuld umzugehen, ist 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller unserer Sünde. Wenn wir offen dazu stehen, ja, Gott, ich habe gegessen. Ich bin's gewesen, Herr. Hier ist es noch vor dem Sündenfall oder beim Sündenfall. Die Erlösung durch Christus ist noch nicht. Aber es wird deutlich, wie wichtig die Erlösung durch Jesus Christus ist. Entweder wir nehmen ihn an, dass er den Tod, den Adam und Eva sterben, auf sich nimmt. Wenn du das für dich nicht nimmst, dann gilt, du trägst deine Schuld selber. Ob du stark bist oder schwach, groß oder klein, Römer oder Grieche, ganz egal. Doppelter Sündenbegriff. Zweimal in diesen Geschichten begegnet uns die Schuld. Einmal bei Adam und Eva. Die Grundschuld. Sie werden rausgeworfen aus dem Paradies. Alle ihre Kinder, alle ihre Nachkommen werden geboren in der Trennung von Gott. Ob du guter Mensch bist oder schlechter Mensch, ob du groß oder klein, dick oder dünn, wir sind geboren in der Trennung von Gott. Du lebst außerhalb des Paradieses. Da brauchst du noch gar nicht irgendwas Schlimmes gemacht zu haben. Und diese Worte, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen, wie oft habe ich das gehört? Aber für biblische Maßstäbe, wir sind außerhalb des Paradieses geboren, wir haben die Schuld von Adam und Eva mitgeerbt bekommen. Und dann geschieht noch unsere persönliche Schuld. Kain und Abel, die beiden ersten Söhne, die sie bekommen, bringen sich gegenseitig um. Der Brudermord. Kaum ist der Mensch auf der Erde, bringt er sich gegenseitig um. Weil das Feuer etwas höher in den Himmel steigt als bei ihm. Was für eine Begründung. Wo sich überall der Neid einsetzen kann, wenn das Feuer ein wenig beim Opfer höher steigt als meins. Schon ist er Mann des Todes. Zu der Erbsünde kommt die persönliche Tatsünde noch mit dazu. Die Bibel macht deutlich, dass wir Sünder sind von Anfang an. Wir können gar nicht anders. Und wenn du nicht so viele Tatsünden begangen hast, du bist immerhin in der Trennung von Gott geboren worden. Das macht hier die Geschichte sehr, sehr schön deutlich. Ein Bild. Oft denken wir vom New York, das Bild, was vom brennenden New York uns gut in Erinnerung behalten ist, wir denken oft, das ist nun wirklich Sünde. Menschen umbringen, Dinge zerstören, Hochhäuser abfackeln, das ist ja nun wirklich Sünde. Tausende von Leuten sind umgekommen, Feuerwehrleute und was nicht. Ich habe euch einen Predigtext mitgebracht aus Richter 17, 6 und 21, 25. Die Beschreibung, das, was für Gott das Schlimmste ist an Sünde, wenn du den Text mal auflegst. Es gab zu jener Zeit noch kein König in Israel und jeder tat, was er wollte. Das ist die Beschreibung der schlimmsten Sünde, die es gibt. Jeder tat, was er wollte. Oder aus der Luther-Übersetzung, jeder tat, was ihm recht dünkte. Oder Hoffnung für alle. Und jeder tat, was er für richtig hielt. Schlachter-Übersetzung, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Einheitsübersetzung, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Zweimal kommt das im Richterbuch vor, 17,6 und 21,25. Gemeinschaft ist total kaputt. Jeder tut, was er für richtig hält. Jeder macht sein eigenes Recht. Ist das nicht eine Beschreibung unserer Gesellschaft? Jeder sagt, na, ich sehe das aber ganz anders. Gott hat das in seinem Wort so und so geschrieben, aber ich kann das so nicht, für mich sehe ich das ganz anders. Jeder geht seinen eigenen Weg und macht seine eigenen Gebote und seine eigene Sünde und wenn der andere ihn stört, wird er weggepustet. Das Recht des Stärkeren wird so beschrieben. Jeder tut, was er kann. Niemand hält sich an das, was Gott geschaffen hat, sondern jeder versucht, sich und seinen Kopf durchzusetzen. Das ist Sünde. Das ist wirklich Sünde. Natürlich, Hochhäuser abfackeln auch, selbstverständlich. Aber so, wie dieser Text, so wird Sünde beschrieben. Jeder sieht auf das, was für ihn wichtig ist. Jesus wird beschrieben als jemand, der sein Anrecht, seine Herrlichkeit im Himmel lässt, um unseretwillen. Das hier ist was ganz anderes. Gemeinschaft. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dieser Vers aus Römer 5, Vers 8 macht deutlich, dass Christus einen ganz anderen Weg geht. Um wie viel mehr werden wir nun gerettet werden vor dem Zorn Gottes, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Deshalb, wie durch einen Mensch die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Der erste Adam bringt die Sünde und den Tod, der zweite Adam nimmt ihn auf seine Schulter und beseitigt ihn. Ohne Jesus keine Erlösung, ist dir das bewusst? Man kann nicht Christ sein, man kann nicht gläubig sein ohne Jesus Christus. Und Heiliger Geist, Pfingsten ist der Moment, wo das, was bei Adam und Eva zerstört worden ist, in den Jüngern Jesu neu aufgefüllt wird. Man kann nicht Christ sein ohne Heiligen Geist. Sonst ist dieser Teil, der gestorben ist bei Adam und Eva, immer noch tot. Neues Leben durch das Wirken des Geistes Gottes. Der erste Adam bringt es zur Zerstörung, der zweite Adam, Christus, nimmt es und schenkt Erneuerung. An dieser Stelle begegnen sich das, was im Schöpfungsbericht und im Sündenfall zerstört ist und durch Christus wieder neu aufgebaut wurde. Wer diesen Schritt für sich selber so noch nicht gegangen ist und immer noch meint, Christsein hat nur mit persönlicher Frömmigkeit zu tun und kann ohne Jesus leben, das geht nicht. Das geht nicht. Christsein heißt nicht die Menge Frömmigkeit, die Menge der Gebete, die du betest, sondern die Verbindung zu Christus. Wenn du in der zerstörten Verbindung zu Gott lebst, kannst du so fromm sein wie nur irgend nötig. Du wirst nichts von Gott bekommen. In der Verbindung mit Jesus kannst du anfangen mit einem Leben, das zunächst völlig zerstört war, und er wird dich segnen. Aber ohne Christus kannst du so fromm sein wie nur irgend, und du hast die Verbindung mit Gott nicht. Hoffentlich ist dir das klar. Wenn nicht, bekehre dich. Entscheide dich für Jesus. Geh diesen Weg an seiner Hand, denn er hat alles für dich getragen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Wer leitet uns im Gebet? Deine Nachfolger werden. Wir wollen deine Jünger sein. Wir wollen deinen Weg gehen. Vergib du uns da, wo wir unsere eigenen Wege gehen. Herr, wir sehen, dass das in deinen Augen das Schlimmste ist, dass jeder seinen eigenen Weg geht und nicht fragt nach dem, was rechts und links ist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, Gemeinde zu bauen, Gemeinschaft des Neuen Testaments, dein Leib zu bauen, dass wir uns und unsere Gaben einbringen und dass wir das tun, was dir wichtig ist, wofür du dein Leben gegeben hast, Herr, dass Gemeinschaft entsteht, neue Versöhnung untereinander. Und wir preisen dich, Herr, dass wir sehen dürfen, dass du Adam und Eva einen Schurz aus Fell machst. Herr, dass du ihre Scham mitbedeckst, da wo sie drunter leiden, auch unter ihrer Schuld oder den Konsequenzen ihrer Schuld leiden, Herr, hilfst du, es mitzutragen. Wir sagen dir Dank, dass du hilfst, unsere ganze Schuld zu tragen, dass du dafür eine ganze Lösung gefunden hast, dass Jesus für uns ganz und gar gestorben ist und ganz und gar auferstanden. Wir preisen dich, wir geben dir die Ehre. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du uns neu machst, dass das, was kaputt gegangen ist, neu entsteht in unserem Leben und wächst und sich ausbreitet und unsere ganze Existenz beginnt zu tragen und zu durchfluten. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, in unserem Leben gegenwärtig zu sein und zu wirken, uns zu bestimmen vom Leben her, vom Denken her, vom Fühlen, vom Tun, vom Entscheiden. Wir sagen dir Dank, Herr Jesus, dass wir Pfingsten feiern dürfen, die Ausgießung deines Geistes über uns. Ehre sei dir. Amen.